Herzlich willkommen zur 5. Folge des Lok-Podcasts. Die Starting Five ist nun komplett. Der ehemalige Bundesliga-Profi Robert Kulawik erzählt uns heute etwas über seine Zeit in Bernau, seine emotionalsten Momente auf dem Court und wie er es geschafft hat, fit und gesund zu bleiben. Wie immer freue ich mich über Kommentare und Bewertungen, die uns motivieren, dieses Format weiter anzuheizen. So, nun freut euch aber erst einmal auf die neue Folge und viel Spaß beim Zuhören. Auf die Ohren, fertig, los! So, Kulle, herzlich willkommen hier beim Podcast von Lok Bernau. Ich freue mich riesig, dass du dir die Zeit genommen hast. Schön, dass ich hier sein darf.
Ja, hi Marco, ich grüße dich.
Ja, du hast ja in deiner Spielerkarriere in verschiedenen Vereinen gespielt, ja, und in verschiedenen Mannschaften. Was kommt dir denn so als erstes in den Sinn, wenn du so an deine Zeit bei Lok Bernau denkst?
Bei Lok Bernau? Ach, das war so ein bisschen der Rahmen um dem Ganzen drum. Also ich habe relativ früh bei Lok Bernau gespielt in meiner Karriere, bevor es richtig losging. Und dann nochmal ausklingen lassen in Bernau. Und ja, ich bin eigentlich sehr dankbar, dass man mir die Chance gegeben hat, dass man sich sozusagen immer wieder eine Tür offen halten konnte und herzlich empfangen wurde.
Hm. Und die Nähe zu Berlin ist ja natürlich da auch für dich, ne, dein Heimatort ideal gewesen, ne?
Also. Ja, man will halt immer so ein bisschen an der Heimat gebunden sein so und versucht halt dann immer zu gucken, wo kann man spielen und wo ist dann auch immer noch ein Niveau, wo man sagt, dass ist das Niveau, wo man spielen möchte. Und so viele Optionen gibt es da mittlerweile in Berlin leider nicht mehr. Und oder gerade für Bernau. Es ist gut, dass es die nicht mehr gibt. Und es ist halt schon ganz cool, dass man da immer wieder mal anrufen konnte, immer wieder Kontakte hatte, Leute kennt und ja, man da auch wirklich ja, dann nochmal die Chance bekommen hat.
Und was mich ja auch immer so angezeckt hat, war ja auch dann so die Atmosphäre zu meinen Heimspielen. Ne? Das hast du ja dann wahrscheinlich auch genossen, ne? Also dann vor so vielen Zuschauern dann nochmal verhältnismäßig für die Region hier, ne, spielen zu können.
Das ist ja immer so die Frage, so hey, ist es geiler in einer 10.000-Mann-Arena zu spielen, aber wenn da einfach keine Leute sind, dann ist so eine 500-Mann-Halle wirklich 1.000-mal besser, ja? Wenn da richtig Stimmung drin ist und alle mitgehen. Da braucht man nicht so viele Leute. Also das reicht, wenn es wirklich richtig packed ist und da richtig Stimmung aufkommt. Und das ist, ich glaube, das haben wir auch mal gesehen in Bernau. Das hat uns bei den Heimspielen mal einen extrem guten Push gegeben. Hm. Und das hat uns, glaube ich, den einen oder anderen Sieg dann noch immer eingeholt. Ja.
Cool. Wie bist du denn überhaupt zum Basketball gekommen? Kannst du dich noch erinnern, wann du das erste Mal in einer Basketballhalle zum Training gegangen bist?
Oh ja, also ich war so ein früher Entwickler, ein Kopf größer als alle anderen. Und stand im Tor damals, also ich habe Fußball gespielt und irgendwie war im Tor stehen nicht so das Wahre für mich und alle anderen haben dann gesagt, hey, wir haben da was Geiles bei uns, wir spielen Basketball und ja, dann bin ich halt irgendwie zwangsläufig mal hingegangen, weil ich so riesengroß war und das war damals in Hellersdorf gewesen bei den Marzahner Basketbären, ja, und die haben mit der Größe sofort gesagt, pass auf, zieh dir Basketballschuhe an und mach gleich mit, also cool. Das war echt eine coole Sache und dann bin ich da auch dabei geblieben.
Und wer war dein erster Trainer eigentlich?
Holger Date damals. Ja, also es war so eine Kooperation Holger Date, Carsten Müller, ja. Weil eine Mannschaft war im Marzahner Basketball, aber die hatten eine Mannschaft in Marzahn, eine in Hellersdorf. Und die haben dann sozusagen alle so zusammengepackt irgendwann. Ja, Holger Date.
Schön, ja. Dann verbindet uns ja da auch noch mit Marzahn, verbindet uns ja da auch noch ein bisschen was, weil ich da ja auch jahrelang als Trainer tätig war. Holger Date, ja auch Co-Trainer. Erinnere mich auch noch an eine Situation in der Zeit, hatte ich ja auch hier Basketball-Ethik gegründet als Verein, wo dein Trikot versteigert wurde bei der ersten Coach-Klinik, wo ich ganz aufgeregt da vor 130 Kurse stand und immer wieder zum ersten, zum zweiten und immer wieder kam einer, der gesagt hat, ich biete noch mehr, ich will das Trikot von Kula haben. Also es war sehr schön, deswegen bist du da auch tief im Herzen bei mir verwurzelt, dass du da damals dein Trikot zu geben hast du bei Alba gespielt. Ne?
Genau, richtig, ja. Ja, eins meiner ersten Trikots da. Damals gab es noch drei Trikots bei Alba. Mehrere Farben. Von daher konnte man noch mal eins entbehren.
Ja, schön. Ja, cool. Danke dafür nochmal. Ja, dein Wurf war ja so ein bisschen so deine Hauptwaffe im Angriff. Ne? Also du hast unglaublich schnell und ansatzlos werfen können. Hat sich das so irgendwie ergeben? Oder hast du das wirklich forciert? Oder wie war das mit deinem Wurf? Also was ist da?
Naja, als kleiner Junge ist immer so, da weiß ich noch, haben Holger mal gefragt, darf ich einen Dreier werfen? Darf ich heute mal einen Dreier werfen? Wir waren echt eine gute Truppe gewesen, haben halt Spiele deutlich gewonnen und dann hat Holly immer gesagt, komm hier, jeder darf einen Dreier nehmen und wir haben die Dinger irgendwo 3 Meter vor dem Korb wieder runterkommen lassen. Also wir waren froh, wenn wir das Brett getroffen haben. Also die Faszination Dreier war bei uns allen immer irgendwie schon da. Und wann kam der große Durchbruch? Ich glaube, war immer so der Schwamm, nenne ich mich, ja. Ich habe immer alles aufgesaugt von jedem Spieler, mit dem ich irgendwie gespielt habe, gegen den ich gespielt habe. Und da waren natürlich so ein paar Dreierschützen dabei. Heiko Schafazig, dann bei Alba Berlin Mike Penberthy, Tunnel Tyne. Bei denen konnte ich stundenlang zugucken, ja, beim Werfen. Und die haben auch immer noch irgendjemanden nach dem Training gesucht. So, da gab es noch nicht diese Wurfmaschinen, diesen Luxus, den jetzt alle haben. Ich hole eine Wurfmaschine raus und nehme nochmal 1000 Wurf. Da braucht es halt einen Partner. Und dann musste halt immer der Jungspund herhalten. Und ich war natürlich glücklich, dass ich das machen durfte. Ja. Also ist halt so eine Mentalitätsfrage, ne? Wo andere Jungs sagen, oh, jetzt ist schon spät, ich gehe nach Hause. Da habe ich gesagt, geil, ich darf nochmal hier eine Stunde hinten dranhängen und mit denen werfen. Und so hat sich das dann wirklich manifestiert. Und so habe ich dann so eine gewisse Mentalität entwickelt und eine Routine, dass ich halt immer gesagt habe, pass auf, ich bin der Erste in der Halle und der Letzte aus der Halle raus und nehme halt noch meine Würfe. Ja. Und so ist man dann immer besser geworden, kontinuierlich und immer schneller auch mit dem Wurf geworden. Ne? Das war ja so ein bisschen nicht der größte Athlet, aber bekannt für den schnellsten Wurf in der Liga. Von daher hat sich das dann immer weiterentwickelt, immer weiter und immer wieder neue Spieler, die mir auch Tipps geben konnten und so war das dann.
Okay, cool. Na, da zieht sich so wie so ein roter Faden ja da durch, weil mit Sebastian Schonke hatte ich mich jetzt ja auch getroffen und ein bisschen gesprochen und auch über Jonas Matisek und all die Talente, die da spielen, gesprochen, weil er ja auch ganz viel Individualtraining mit dem macht. Sie sind halt auch immer einfach länger in der Halle geblieben, ne? Wo er sie denn nach Hause scheuchen musste. Also scheint dann doch wirklich so ein Punkt zu sein, den man sich mal mitnehmen kann, wenn man was erreichen will. Also einfach ein bisschen mehr machen als die anderen.
Ja, ich glaube, so ein Jonas Matisek, der hört auch wirklich, also ich hatte ja wirklich die Situation, mit jungen Spielern in Bernau zusammenzuspielen und ich durfte dann auch mal ein bisschen lauter werden, auch mal was eine Ansage machen und irgendwann waren wir wirklich an so einem Punkt, wo die Jungs Training vorbei, Handy und weg, so, wo ich gesagt habe, Jungs, ist jetzt nicht euer Ernst, ja, und gerade Jonas Matisek nimmt sich sowas sehr zu Herzen und ich war auch noch in der Lage und körperlich in der Lage und mit meinem Wurf hatte ich eine Routine und eine gewisse Cuckiness entwickelt, ja, so. Wo ich dann früher gegen DeMond Green nervös geworden bin, wenn ich mal mit einem Dreier geführt habe und der nicht unruhig geworden ist, so werde ich jetzt nicht mehr unruhig, wenn ich mal hinten liege. Und dann gab es halt echt Tage, wenn man Jonas Matisek, ich hoffe, er erinnert sich dann auch noch, wenn er gesagt hat, fuck, ey, Kulle, wie hast du denn jetzt auf einmal 10 Dreier in Folge noch reingeknallt, ja, und für mich einfach da hat man so eine gewisse Selbstverständlichkeit. So, wenn man halt sagt, okay, 8 von 10 sind in jedem Training einfach drin. So, das ist halt bei Stationen werfen. So. Und das sollte man sich halt als Ziel setzen. Ich glaube, da wolltest du dann auch nochmal drauf zu sprechen kommen. So ein paar Tipps kann ich ja nachher nochmal geben.
Genau. Das wäre cool. Ja. Hast du denn so einen 3-Punkte-Wurf im Spiel, wo du so sagst, boah, kriegst du Gänsehaut, wenn du dran denkst, ist der Wurf überhaupt jetzt so gewesen? Oder die 2, 3 Würfe, die für dich so wichtig waren, Buzzerbeater entscheiden zum Sieg oder irgendwie so ein Ding?
Ja gut, ich glaube, da muss man mein allerletztes Bundesligaspiel, glaube ich, hervorheben, weil da ist ja wirklich eine ganze Serie an Dreien gefallen. Und das ist ja das, was so ein Schützen auszeichnet. Sobald du halt 1, 2 triffst, kannst du dich dann in so einen Tunnel schießen. Mhm. Und wenn ich die im Nachhinein sehe, die Dreier, dann sage ich immer, was hast du da eigentlich für geisteskranke Sachen gemacht? Ja, also, aus der Situation einfach abzudrücken.
Jeder Coach rastet aus.
Ja, und dann sagen die Leute, ich habe für mich so gedacht, ey, der war offen. Und dann guckst du dir das Video an und der Typ steht einfach fast an dir dran. Aber für mich hat halt dieser Platz ausgereicht. Das ist ja, und
relativ,
da war,
ne? Offen ist relativ.
Ja, also. Genau. Und da gibt es halt echt diese 3-4 Dreier im letzten Spiel und dann noch die 2 Dreier damals in Göttingen, als wir im Euro-Challenge-Halbfinale wirklich mit dem Rücken zur Wand standen, mit über 20 hinten und ich dann irgendwie 2 Minuten oder 3 Minuten vor Schluss 2 Dreier treffe, dass wir die erste Führung kriegen, ja. Und dann halt wirklich noch ins Finale eingezogen sind. Also das sind die Dreier, die mich so wirklich geprägt haben, die allen in Erinnerung geblieben sind und dann halt immer dieser Corner-Dreier, ne, aus der Ecke. Also den konnte ich ja wirklich im Schlaf, wo andere sagen, oh, die Ecke, die mag ich nicht, ja. Mich hast du in der Ecke geparkt und die Point Guards immer so, pass auf, ich ziehe jetzt zum Korb, bleib einfach nur in der Ecke stehen. Bleib einfach nur in der Ecke stehen und hau drauf, so. Das war halt so ein Automatic und die Gegner mussten einfach ernst nehmen. Da konnte keiner irgendwie weg von mir. Sobald 1 Meter weg ging das Ding hoch und die gegnerischen Coaches, die standen ja direkt hinter mir dann immer. glaubst gar nicht, was das für ein Gefühl ist, wenn die dann am Ausrasten sind und die Jungs dann so, ich war doch da und ach,
ja. Hast du denn noch so einen Kontermove gehabt? Sag mal, wenn du wirklich, also obwohl man konnte dich ja nicht verteidigen, ne? Also
schneller, du musst einfach noch schneller werden. Ich habe einfach noch schneller geworden. Okay. Also das war,
und dann hast du gesagt, du wirst weiter, du wirst einfach nur schneller.
Genau, also und das okay. Sieht man halt auf manchen Tapes, sieht man das einfach so. Der hat den Ball nicht mal gefangen, sagen die mal. Der fängt den Ball nicht. Der bewegt sich gar nicht. Der bewegt ihn einfach nur so eine Bewegung weiter, ja. Und ja, das war. Ich hatte mal überlegt, so ein Konter-Move, so okay, Shot-Fake und dann Sidestep oder zum Korb ziehen. Aber zum Korb wurde es dann auch mal schnell dunkel, ja.
Ja, klar.
Ja, und deswegen einfach noch schneller werfen.
Okay. Das ist so eine Alternative. Und so zurückblickend nach all den Jahren als Profi. Welcher Mitspieler hat dich denn so als Typ oder ja auch als Basketballer so prägend beeindruckt und wer war so der durchgeknallteste Kollege von all deinen Leuten, mit denen du zusammen gespielt hast?
Also am meisten beeindruckt hat mich Mike Penberthy. Also da war ich halt jung, der war NBA-Champion mit den Lakers. Und
das war bei Alva damals.
Das, ne? War bei Alva und den konntest du nachts wecken und der hat ja hintereinander reingeklinkt. Ne? Der konnte ja, und der hatte wirklich eine Ruhe und der konnte sich immer seinen Wurf kreieren. Also da, wo ich halt schneller werfen musste, hatte der halt wirklich noch die Antwort parat, um zu sagen, nee, ich muss das machen. Und das war schon wirklich heftig und der hat geworfen, also den habe ich auch ausgefragt und der hat gesagt, ich habe jeden Tag vor meiner NBA-Saison über 3 Monate 1000 Wurf genommen und habe gemacht und stand also nur in der Halle, ja, und der hat mich wirklich so beeindruckt und der ist wirklich unterm Korb los und immer einen Schritt zurück und der stand irgendwann an der Mittellinie und hat die Dinger reingeknallt und ich dachte so, wie macht der das, also diese Kraft aufzubringen, ja, und es sah wirklich noch nach einem Wurf aus, ja, das hat mich wirklich richtig geprägt und das war ein solider Ambi, der wusste, wo er hin will und dann gab es halt so durchgeknallte Typen in Göttingen, so Cliff Brown, ja, der hat einfach so in den Tag hineingelebt, ja, so geil, der wusste auch, was er will, so, aber überhaupt nicht so Klischee-Amis, so von wegen weite Sachen, der braucht immer das kleinste Trikot, das engste Trikot.
Also hat, Körper sieht, ja,
ja, hat auch gehabt, ja, aber war irgendwie so ein undersized Center, aber konnte aus der Halle springen und hat aber Slipknot gehört und um sich richtig aufzupumpen im Kraftraum und also wirklich richtig, richtig krasser Typ. Aber der hat auch Basketball gelebt, ne? Also wenn der on fire war, war der nicht mehr zu stoppen. Aber da saßen wir auf der Bank, haben gelacht, dann ist er wieder, ja?
Okay.
Also das war schon echt ein richtig durchgeknallter Typ, so. Also.
Ja, du hast ja wahrscheinlich auch, Chonka hat mir auch gesprochen, dass er ja auch knapp 100 Leute um sich herum hatte, verschiedene, als er in Bernau gespielt hat. Bei dir sind es ja dann wahrscheinlich nochmal mehr und das ist schon Wahnsinn, wie man da so alles so kennenlernt, ne? Ja. Was man so für Geschichten zusammen erlebt und auch emotional und viel Zeit man zusammen verbringt.
Ja.
Ne?
Ja.
Also das ist ja wirklich Wahnsinn, das ist ja wie mit einer Familie dann eigentlich pro Saison immer. Ne?
Also definitiv, also die Zeit in Göttingen, wo wir europäisch gespielt haben, da waren wir ja nur on the road. Ne? Also da war es ja wirklich... Unter der Woche waren wir Dienstag auf nach Russland, Mittwoch in Russland gespielt, Donnerstag zurück. Also das sind 3 Tage, die ich mit den Jungs verbracht habe und nicht mit meiner Familie. Und am Wochenende nochmal selber. Also wenn du 2 Auswärtsspiele hattest, warst du 5 Tage weg gewesen. Also das ist, das war schon echt heftig. Aber wir haben uns jetzt auch mal wieder mit den Euro-Champions zusammen telefoniert. Und die haben alle diese Zeit so in Erinnerung und sagen, das war so die Mannschaft, die so richtig zusammen war. Also da war auch keiner, wo du sagst, das ist nicht so mein Ding gewesen. Da waren wirklich alle, alle wirklich wie eine Familie und du wusstest genau, was los ist und mit wem du was machen konntest. Und
dann kannst du halt auch sowas schaffen, ne? Also dann schaffst du auch sowas vielleicht auch als Mannschaft, die so unterm Schirm bis dahin
genau, irgendwie durch die Gegend genau, richtig, ist. Ja.
Da war ja Jan Schieke auch dabei, ne?
Also da Jan war Jan Schieke, ja auch, genau, ja. Jan Schieke war dabei. Ja, auch alter Berliner,
genau.
Weil Marzahn noch
gespielt hat. Ja, der hat bei mir jahrelang gespielt. Ist. Ja, ich habe ihn ja geliebt, seiner Spielweise. Ja. Und erinnerst du dich denn auch noch an Gegenspieler, die dich mal so richtig vernascht haben, also die dich so stehen gelassen haben und du dachtest so, wow, also der Typ ist wirklich krass?
Das Lustige ist, aus meiner Erstliga-Zeit gar nicht so. Ja. Ich hatte in meiner Regionalliga, der hieß Cecil Iguato, auch ein komplett durchgeknallter Typ, der hatte auch so ein paar... Sachen, so ein paar Vorfälle, so kriminelle Sachen, deswegen ist er nie, also auch eins der größten Talente in Deutschland und ist dann überall rausgeflogen, Nationalmannschaft und so und hat dann irgendwie in Bergedorf gespielt und der Typ, der war wirklich eine richtige Kante, richtig schnell und der konnte auch, der kam beim Spiel an, lass es einfach, brauchst nicht so nahe kommen. Und ich habe gedacht, jetzt aber erst recht. Und der ist wieder an mir vorbeigefegt und wieder. Und hat am Ende wirklich in der Regionalliga im Schnitt 40 Punkte gehabt. Meine Mannschaft hat verloren teilweise, weil einer alleine schafft es halt nicht. Ja, aber sonst so Gegenspieler, die so richtig krass waren, wo ich sage, jetzt grabe ich mich ein und mache gar nichts mehr. Ich war ja nun auch nicht so ein schlechter Verteidiger, also ging auch eine gewisse Quickness. Aber
also wir wollen dich nicht nur auf den Wurf reduzieren, sondern du hast auch in der Verteidigung
ja auch ein sitzt, ne? Ja. Also, ja, da müsste Jan Schieke fragen.
Okay, naja, vielleicht kommt
er
auch nochmal.
Jan Schiekes Lieblingsstory ist, als dieser NBA-Lockdown war und da hat Jared Green halt für Krasnodar gespielt so, und alle dachten so, oh krass, ey, NBA Dunking Contest Gewinner kommt, ey, geh aus dem Weg, der springt über dich rüber, der wird dich so vernaschen, und dem habe ich irgendwie... den habe ich dann mal gezeigt, wo der Frosch die Locken hat, ja, und alles so, ja genau, willkommen in Göttingen, ist nicht so, dass NBA-Spieler kommen und hier machen können, was sie wollen. Davon erzählt Jan halt immer noch ganz gerne.
Cool, ach, für ihn war es ja auch eine prägende Zeit, ne?
Ja, er war ja auch Spieler.
Ja, deswegen.
Wir wussten ja immer so, wir haben verletzt, also unser Spielziel war halt wirklich kräfteraubend und...
Ja, mit Sean Patrick, ne?
Genau, ja, und... hat schon sehr viel Energie gekostet und wir hatten auch viel Verletzungen gehabt, ne? Und da musste dann halt auch mal Jan Schieke ein Trikot anziehen, wenn die Deutschquote nicht erfüllt wurde.
Ja, okay, cool. Er hat eine gute Ausbildung genossen, also es war ja kein Problem. Ja, nicht schön. Du hast ja erwähnt, du hast auch in verschiedenen Vereinen gespielt. Wie ist denn so jetzt mal, als so Blick hinter die Kulissen ist immer ganz spannend, wie läuft dann so ein Vereinswechsel ab? Melden sich die Vereine bei dir als Spieler, meldest du dich da oder läuft das alles sowieso nur über den Agenten ab? Also wie ist denn das so? Erzähl doch mal so.
Also bis zur zweiten Liga muss man halt immer im Sommer wirklich von Verein zu Verein vorspielen, so Camps mitmachen, so sich präsentieren. So.
Also so eine Tryouts, wo man...
Genau, okay. Du fährst hin, machst Tryouts mit und dann weißt du nicht, dann fährst du wieder nach Hause, hoffst noch, dass sie dir vielleicht die Reisekosten erstatten oder so. Aber sobald du in der ersten Liga bist und so einen gewissen Namen hast, dann sagen die auch, du brauchst halt schon mal so einen Agenten, so einen Manager, der die Verträge für dich aushandelt und auch die Kontakte hat. Und das hatte ich dann auch.
Bei wem warst du? Also,
Ich war ursprünglich war ich bei Gerhard Hamming. Mhm. Das war bei Courtside, das ist eine Riesenagentur gewesen. Durch DeMond Green und Steve Marek Babu war der öfter mal da gewesen. Aber da habe ich auch ziemlich schnell gemerkt, dass die Agentur eine Nummer zu groß für mich ist. Also die konnten nicht jedem Spieler gerecht werden. Von daher habe ich dann den Weg zu Stefan Beck gefunden. Und der hat sich dann aufgemacht, als Agent zu arbeiten, was er ein Jahr gemacht hat. Und da hat er doch bemerkt, dass es nicht so sein Metier ist. Und der hat es dann an wen hat es dann weitergegeben? Ah, siehst du.
Ist es. So hattest du
mehr. Genau, Namen spielen keine Rolle.
Genau. Aber es läuft dann nachher am Ende auf dem Niveau alles über Agenten.
Genau. Richtig. Und die arbeiten den Vertrag aus und die sagen dir, pass auf, der hat Interesse so und ich denke, wir können das und das an Geld machen oder das solltest du verdienen. Oder der Verein ist perspektivisch besser für dich, für deine Entwicklung, würde ein bisschen weniger Geld geben, so halt redet man mit dem.
Okay, ja. Also es wäre jetzt zum Beispiel die nächste Frage, jetzt, also Geld wird ja eine große Rolle spielen bei so einer Entscheidung, aber wahrscheinlich gibt es auch noch andere Parameter, die für dich als Spieler wichtig sind, wo man sagt, okay, Zukunftsperspektive, Spielzeit, ne? Also wie ist das Team aufgebaut, was hat man für Ziele,
ja.
Was kannst du damit erreichen, was ist der Coach, wie ist der Coach so drauf, was ist für ein Typ Coach, ne? Also hast du auch bei John Patrick und verschiedene Coaches, die haben die ja auch... auch besonders sind wahrscheinlich. Also da gibt es verschiedene Punkte, die da für dich ausschlaggebend sind.
Genau, also das war ja auch der Grund, warum ich dann auch wieder nach Göttingen zurückgegangen bin. Man weiß ja, Göttingen ist finanziell jetzt nicht vom Budget her die Mannschaft, die richtig große Gehälter zahlen kann, aber da wusste ich einfach, dass drumherum stimmt. Ne? Das ist eine super Stadt und die medizinische Versorgung ist einfach 1A gewesen, das muss man halt auch sagen. Und in so einer Spielerkarriere kriegt man das halt irgendwann so mit, dass man halt auch ein bisschen auf sich aufpassen muss. Und wenn du da halt weißt, du kriegst deine Behandlung und du hast da wirklich ein medizinisches Personal, was immer weiß, was richtig ist, dann kann man auch mal auf Sachen verzichten. Dann muss man nicht dem Geld hinterher rennen. Um die Familie wird sich gekümmert. Das ist halt so immer wichtig gewesen. Ne? Also die Familie ist bei mir immer mitgekommen.
Okay, ich wollte gerade sagen, die ist immer mit zu den
Schützen. Genau, richtig. Die ist dann, musste mitziehen, die Wohnung muss groß genug sein. Eventuell durch Networking ein bisschen einen Arbeitsplatz für die Frau noch rausspringen. Man braucht eine Kita dann irgendwann und sowas spielt halt alles eine Rolle. Und wenn die Frau halt nicht glücklich ist und zu Hause sitzt und sagt, ich finde keinen Job und ich weiß nicht, wo ich das Kind unterbringe, dann bringt mir das gar nichts, dass ich irgendwo ein paar Euro mehr verdiene.
Hm. Ja. Ah, okay, ja, klar, das stimmt. Kommen wir mal zu den größten sportlichen Erfolgen. Du hattest ja vorhin schon so zwei, drei Situationen erwähnt. Also was war so für dich der emotionalste Sieg deiner Karriere?
Emotional, ich hab zwei Spiele in Erinnerung, wo ich Pipi in Augen hatte. Ja. Das war wirklich das letzte Saisonspiel, wo wir vor dem Abstieg gerettet wurden, wo ich da diese Performance hatte mit den 20 Punkten. Und dann kann ich mich an ein Spiel erinnern, Eurocup in Saloniki an meinem Geburtstag, wo wir auch irgendwie mit 17 hinten vor dem letzten Viertel waren und ich hatte wirklich auch so ein Geburtstagsspiel gehabt, jetzt keine 20 Punkte, aber europäisch irgendwie 13, 14 Punkte so zu machen und das Spiel nochmal zu drehen in Saloniki, also in Griechenland zu spielen und da zu gewinnen, das ist nochmal wirklich eine andere Hausnummer.
Wie Fans denn da,
ja, also das wäre in Saloniki, da haben wir mit Alba übrigens schon mal auch gespielt, als ich jung war, Urlaub Cup und dann sind wir da nochmal zurückgekommen. Mit Alba wurden wir abgewatscht, aber ich habe mich erinnert, diese Halle, du hast im Mittelkreis gestanden, den Ball auf den Boden gehauen und es war so du, 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 das hat geheilt und du dachtest so, was geht denn hier ab, wenn das Ding voll ist, ja, und dann abends, die singen die Griechen die ganze Zeit und feiern und machen und du bist da und drehst dieses Spiel noch, die wissen gar nicht, was los ist. Da war ich auch ein bisschen emotional, ja, da es war schon ziemlich, ziemlich geil.
Und deine Profikarriere hast du ja bei Alba, hatten wir ja vorhin erwähnt, angefangen. Hast du mit Alba jetzt gerade, jetzt wo du wieder in Berlin wohnst, eine besondere Bindung dadurch oder ist es schon zu lange her, dass du da jetzt eigentlich gar nicht mehr so einen emotionalen Kontakt hast?
Nein, der Kontakt ist nie abgerissen, muss man einfach sagen. Alba kümmert sich wirklich um die ehemaligen Spieler sehr gut, das muss man wirklich sagen. Also man hat immer wieder Kontakt. Wir wurden ja auch zur großen Jubiläumsfeier eingeladen. Das konnte ich auch ganz gut realisieren, da hinzukommen, wo wirklich jeder ehemalige Spieler eingeladen wurde. Und durch die Kooperation Bernau-Alba ist da der Kontakt nochmal wieder intensiver geworden. Also der ist nie abgerissen und eher noch wieder besser geworden durch die Kooperation mit Bernau. Okay. Und wenn man die Leute immer wieder sieht, dann ist es so, als hätte man sie irgendwie jahrelang, also als würde man sie jeden Tag sehen, obwohl man sie jahrelang nicht gesehen hat.
Okay. Ja, ne, du hast ja deine Karriere sozusagen beendet bei Lok Bernau. Mir ist da aufgefallen, letzte Saison, als ich dich da in den Spielen gesehen habe, dass du unglaublich fit gewirkt hast. Also du warst ja einer der ältesten Spieler, ja, da, ne? Oder der älteste, weiß ich gar nicht.
Ich war der älteste, ja.
Der älteste Spieler, aber du warst echt schnell, spritzig, bissig, ne? Also das, wie hast du denn während deiner ganzen Karriere auf deinen Körper geachtet oder ist es jetzt gerade mit dem Alter gekommen, dass du gesagt hast, man kann doch nicht mehr alles machen, sondern man muss ein bisschen auf ein paar Sachen achten. Gibt es da irgendwas? Also warum bist du so fit? Was ist dein Geheimnis der ewigen Jugend?
Life on a Foam Roller. Ich habe auch irgendwann den Foam Roller für mich entdeckt. Naja, wenn man jung ist, ne, dann ist es egal. Also ich wusste mal nicht, was die Jungs bei Alba sagen, wo ein Quad Lawless gesagt hat, mit weiß ich nicht, wie alt er damals war, 34 Lenzen, wie machst du das, früh morgens in die Halle kommen und einfach immer gleich danken wie ein Verrückter ohne Warm-up. Da war mir das egal, ja. Und irgendwann fängt es dann an zu zwicken und du denkst so, oh Gott, jetzt ist meine Performance nicht mehr so, jetzt kann ich nicht mehr jeden Tag irgendwie im Training zumindest Dunkings machen. Und dann muss man sich was überlegen und da gibt es ja heutzutage echte, also da hat sich das ja auch wieder extrem entwickelt, ja, die Formroller-Geschichten und jetzt diese komischen Pistolen, die es da gibt, die da in deine Muskeln...
Massage, so, ne?
Ja, genau, ja, okay. Diese
die
Dinge.
Gut, hast du das?
Also, nee, sowas habe ich noch nicht. Ich habe so einen vibrierenden Formroller, ja, den habe ich, okay. Aber den nächsten Schritt habe ich nicht mehr mitgemacht.
Okay. Sag mir mal Bescheid, weil da war ich mich auch schon gehört und eigentlich nur Gutes, aber war mir einfach auch zu teuer nachher.
Genau, ne? Richtig, also, die Kosten, ja. Ich meine, so ein elektrischer Formroller kostet auch schon einen Huni und die kosten halt 200, 300, weiß nicht, ja, schieß mich tot. Von daher habe ich dann auch immer so nach dem Training nochmal ausrollen, vor dem Training ein bisschen rollen. Ich meine, wenn ich sage, eine Stunde vorher komme ich und werfe und dann nochmal rollen, dann musst du wieder die Zeit irgendwie investieren. Meistens habe ich es zu Hause dann auch noch weitergemacht. Day off nutzen, ne? So von wegen, wir haben Sonntag gespielt, Montag früh ist frei oder Montag ist frei. Montag war ich im Reha-Zentrum und hab eine halbe Stunde bin ich gejoggt und habe mich massieren lassen, habe mir Fango abgeholt. Sobald ein Physiotermin frei ist, der konnte immer irgendwas machen bei mir. Ja? Von daher habe ich alles an Terminen aufgesaugt, was ich kriegen konnte. Und man muss sich wirklich um seinen Körper kümmern. Also das ist wirklich so ein Geheimnis, weil irgendwann zwickt es und irgendwann kommen die Verletzungen. Und knock, knock, bei mir war es halt wirklich so, ich war von Verletzungen verschont geblieben, von großen, also wirklich schwerwiegenden Verletzungen. Umknicken, das passiert jedem Profi tausendmal und irgendwann sind die Bänder so durch, dass es egal ist. Aber Kreuzbänder und sowas, Meniskus, alles verschont geblieben. Und ich glaube, das ist halt wirklich Stretching, Form Rolling, Functional Movement, so wie man es alles jetzt nennt, das ist eine ganz wichtige Sache. Also wenn du da wirklich mal wegrutscht und einen Spagat machst, dass deine Muskeln wirklich schon so gut und flexibel sind, dass da halt nichts passiert. Ne?
Auf dem Bereich hat sich ja auch im Athletiktraining einiges geändert. Mhm. Also damals war es ja wirklich nur noch Pumpen, Pumpen, Pumpen. Aber dieses jetzt funktionale Krafttraining auf mehreren Dimensionen zu arbeiten, ne? Also mit den TRX-Bändern oder auch grundsätzlich nur mit Körpergewicht was zu machen, das war ja damals gar nicht so aktuell. Ne? Also das hat sich ja jetzt so ein bisschen entwickelt. Und
ja, damals war, wie viel schaffst du auf der Benchpress? Genau, ne? Also, zack, hier, komm, wann ist die 100-Kilo-Grenze durchbrochen? Und Legpress, wann kriege ich da die ganzen Scheiben weggedrückt? Ja? Das hat sich wirklich extrem gewandelt.
Und was so mit Thema Ernährung und Schlaf oder so, also das ist ja jetzt nicht nur, sag ich mal, der Foamroller, sondern das sind ja viele Komponenten, die da eine Rolle spielen.
Ernährung ist, ich meine, du bist ja, ich sauge ja auch dir deine ganzen Informationen immer auf, muss man ja auch sagen, da bist du ja auch ein Riesenvorbild. Ich schaff's nicht ganz so konsequent, ja, mit der Ernährung, aber ich sage mal, alles in Maßen, ne? Also das ist der Punkt, man soll ja nicht auf alles verzichten, aber gerade so Thema Zuckerkonsum, ne? Zucker, habe ich mittlerweile mitbekommen, ist wirklich ein Gift, wenn man das zu viel konsumiert, Fleischkonsum, wenn man jeden Tag Fleisch konsumiert, dann ist es halt extrem und wenn man da wirklich drauf achtet, also mir geht es immer darum, bewusst essen, ne? Dass ich halt nicht sage, ich muss 10 Burger essen oder so. Ich esse auch mal McDonald's und es gibt auch Vereine, da hat man einen McDonald's-Deal gehabt, ja, aber gleichzeitig laden dich auch die Italiener ein und die Griechen und die Deutschen und jetzt kann ich alle aufzählen, ja, ohne dass jemand zu kurz kommt. Und dieses Bewusste, ne, also man hört da auch immer auf andere Leute, ob es ein Veganer sind oder ob es Leute sind, die mal probieren, komplett ohne Gluten oder ohne Weizen und sowas alles auszukommen. Einfach mal ein bisschen was lesen, sich so seine eigene Bildung machen, seine eigene Meinung bilden und einfach mal gucken, was einem gefällt so und man bemerkt ziemlich schnell, dass sich was verändert und man sich wirklich anders fühlt, ja, und jeder sollte da seinen Weg finden, aber nicht einfach drauf los, ne? Und
das ist so ein bisschen auf seinen Körper hören halt.
Genau.
Das ist das, was viele nicht machen, ne? Die machen dann irgendwas, aber eigentlich kann man ruhig mal verschiedene Sachen ausprobieren und der Körper sagt einem schon recht zügig, was gut
für einen ist. Ist schwierig, wenn man jung ist, ne? Da ist wirklich so, da, wie ich schon gesagt hatte, auch auf dem Basketballcourt, du bemerkst es nicht, genauso wenn du halt irgendwie Alkohol trinkst, ne? und ganz viele Sachen isst und dann 10 Burger und dann für morgens noch Wurst und dann haust du noch weiß ich nicht was rein. Also es ist schon, das ist dann einfach zu viel. Mhm. So, irgendwann sagst du auch, oh krass.
Und wie ist es so aktuell? Dein Fitnesszustand ist ja immer noch top. Was machst du, wie viel machst du noch, um dich fit zu halten in der Woche?
Ich habe 3 Kinder, da bleibe ich fit. Nein, im Moment ist natürlich schwierig, ne? In der Zeit, wo wir uns befinden. So, im Moment gehe ich ein bisschen skaten. Das Fahrradfahren habe ich für mich entdeckt, ne? Also Radfahren, wirklich intensiv. Joggen ist nicht so mein Ding, muss ich sagen. Also da bin ich nicht so derjenige, der sich irgendwie Ohrstecker reinmacht und joggen geht. Habe mir ein bisschen was im Garten aufgebaut, ein bisschen was zu Hause, hatte ich dir auch schon hier gezeigt, wo ich ein bisschen Fitness machen kann und probiere da immer wieder, wenn ich dran vorbeilaufe, was zu machen. Also so richtig Zeit einräumen kann ich und will ich mir nicht, aber sobald es sich ergibt, mache ich das. Ne? Haken unten ins Wohnzimmer, TRX ran, wenn es sich ergibt beim Fernsehen, also rumlungern irgendwie mit dem Handy und gebeugt, da bemerkt man halt immer, der Nacken wird irgendwann super tight und da kriegt man immer sofort die Rechnung, wenn man es irgendwie schleifen lässt. Von daher immer ein bisschen was für den Rücken machen und ein bisschen was, also ganzheitlich, ne?
Super. Da geht es ja auch um die Kontinuität, ne?
Also genau.
Halt einfach immer ein bisschen was machen. Du musst jetzt nicht pumpen wie ein Berserker, aber einfach immer regelmäßig dranbleiben.
Ja, genau.
So, was hören ja hoffentlich auch einige motivierte Jugendspieler zu oder Spielerinnen. Was kannst du denen denn eigentlich so mit auf den Weg geben durch all deine Erfahrungen? Also wie können sie denn bessere Basketballer werden oder eventuell auch irgendwann mal als Profi in einer großen Arena auflaufen?
Man muss das richtige Mindset haben, glaube ich. Man muss wirklich die Einstellung haben. Ich vergleiche das immer so gerne mit kleinen Kindern, die ein Haustier haben wollen, so einen Hund haben wollen, ne? da sagen die Eltern auch mal, du musst bei Regenwetter mit denen rausgehen und so. Und genauso ist es beim Basketball auch. Wenn du früh morgens aufstehst und denkst, ey, ich habe heute keinen Bock auf Basketball, mir tut alles weh, dann musst du deinen Hintern hochkriegen und in die Halle gehen. Ne? Oder wenn irgendjemand fragt, wollen wir noch eine halbe Stunde, dann sagst du nicht, nee, ich bin müde, sondern dann sagst du, ja, jetzt erst recht und meinetwegen auch noch 2 Stunden. Mhm. So, oder wenn dir ein Coach anbietet, ja, pass auf, ich würde auch noch länger bleiben, wir können uns morgen verabreden. Ich sehe es zu oft, wo Jungs sagen, ah nee, morgen, jetzt nichts gegen die Oma, aber die Oma hat Geburtstag. Also ich will nicht wissen, wie viele Hochzeiten, wie viele Geburtstage ich absagen musste in meinem Leben. Ja, also das hole ich jetzt alles nach. Ich konnte wirklich in meinem Leben jetzt alles nachholen, was ich irgendwie verpasst habe. Von daher muss man halt Entbehrungen irgendwie schaffen. Und wenn man dann kontinuierlich dranbleibt und immer der ist als Erster in der Halle und wirklich Wiederholung. Also es geht immer über Wiederholung, Wiederholung, Mentalität, Habits, ja, nicht nur einmal. Ach, heute habe ich Lust, so. Nicht so wie bei Silvester, wo man sagt, ah, ich will jetzt irgendwie abnehmen und Sport machen und mach's dann einen Monat. Ja, da fällt man hinten runter. Die Leute, die es wirklich konsequent durchziehen, das sind meist immer nur eine Handvoll, die kommen dann oben an, ne? Also schönen Gruß an Jonas Matisek, würde ich mal sagen.
Ja, cool.
Bennett Hund genauso, ja. Also der ist jetzt nicht ungefähr in Göttingen, da habe ich, ich sag mal, 1%, glaube ich, auch meine Beteiligung, weil die Jungs, die rufen mich halt auch wirklich gerne an so und sagen, hey, Kulle, kannst du mir sagen, der und der Verein, du kennst dich aus, der und der Trainer. Von daher, ich genieße das auch so ein bisschen, so einen Ruf zu haben. Ja. Und mich hat auch schon Sascha Obradovic angerufen und gefragt, kannst du mir was über den Spieler sagen? Ich denke, mich ruft ein Sascha Obradovic an. Mhm. So sitze ich jetzt zu Hause. Ja, auf einmal hörst du eine serbische Stimme, so, hallo Robert. Ja.
Robert,
ja. Oh Gott, was habe ich denn jetzt verbrochen?
Bestline.
Ja, so eine Sachen halt. Und da ist man dann schon so ein bisschen stolz. Ja. Ja.
Cool. Und wie sieht denn so eigentlich die Planung nach dem Basketball jetzt aus für dich? Also was machst du denn jetzt so? Kein Training, kein Basketball seit ganz langer Zeit als Profi. Also ja. Was läuft so für dich jetzt gerade so ab?
Ich bin Student jetzt mittlerweile wieder. Ich genieße das Studentenleben. Wahrscheinlich nicht so klassisch, wie man es kennt mit Family. Aber ich genieße es wirklich. Also ich studiere Grundschullehramt oder Bildung an Grundschulen, wie es heißt. Und hab so dieses dem Kindern was mitgeben für mich entdeckt. Und ich wollte halt nicht mehr ganz so auf die Basketballschiene gehen, weil die Zeiten halt teilweise nicht so familienfreundlich sind, muss ich sagen. Ich wäre dem Basketball auch gern noch mehr erhalten geblieben, aber es gibt, glaube ich, da draußen genug Baustellen wirklich, wo ich sage, man muss allgemein den Sport den Kindern näher bringen. Nicht nur Sport, sondern auch Bildung. Und deshalb finde ich genau diesen Ansatz toll, dass man halt wirklich sagt, ich habe so viel erlebt in meinem Leben und ich kann einfach ganz gut mit Kindern und die Kinder können auch ganz gut mit mir und da kann ich den Kids auch wirklich was mitgeben auf allen Ebenen, ja, so nicht nur auf der basketballerischen Ebene, sondern wirklich auf allen Ebenen, was bei mir halt wirklich Mathe ist und Sport ist und halt gerade auch in Hinsicht Sonderpädagogik, benachteiligte Kinder, Kinder mit Beeinträchtigung, die kommen ganz viel zu kurz in unserer Gesellschaft und da haben wir noch so viel zu arbeiten, obwohl wir auf einem guten Weg sind. Aber ich finde, da will ich dann noch mehr tun.
Mhm. Ja, ist ja auch eine tolle Möglichkeit, die Erfahrung weiterzugeben. Mhm. Also, aber werden wir dich also weniger in der Halle und im Basketball-Kontext sehen als Schiri, als Agent, als Manager, als Trainer?
Naja, das Business ist, also ich habe schon bemerkt, dass das Business ziemlich hart ist. Ne? Mhm. Also das ist, da muss man teilweise über Leichen gehen und da habe ich bemerkt, das ist nicht so. Also Agent ist schon wirklich ein hartes Brot, ja. Also Agent und als Spieler muss man nur Ja oder Nein sagen. Und wenn man einmal zu viel Ja oder Nein sagt, dann kann es auch ganz schnell vorbei sein, ja. Ist halt ein Geschäft, ne? Es geht um Geld und
bei ja, Geld hört die immer mehr Geld, ne? Wird ja immer mehr.
Es wird immer mehr und die Liga will immer mehr und immer besser und höher weiter, ja. Und von daher wird es dann schon echt hart. Also man hat so, habe ich auch bemerkt bei mir, so die Konkurrenz, du hattest immer so deutsche Spieler bei Jense de Mello, Schwedhelm, da wusstest du, die müssen auch irgendwo unterkommen. Ne? Mm-hmm. So, das waren meine Freunde, André Mangold, ne, der Bachelor.
Ja,
klar, ne? Meine Position. Da war immer die Frage, wen nehme ich? Mangold, Kulavik, naja, das ist halt immer so die Stellschraube. So, was will er an Geld, was will er nicht, was hat. Deswegen ist es halt wirklich hart. Ne?
Okay. Ja, nee, toll. Dann vielen Dank für all die Sachen, die du uns erzählt hast. Dann nochmal vielleicht als Abschluss die Frage, warum ist Basketball die geilste Sportart der Welt?
Basketball, ja, immer was passiert, ne? Es passiert immer was, ne? Also diese Momente nochmal den Turnaround zu schaffen, die Emotionen so rumzureißen, das schaffst du vielleicht bei Dortmund-Liverpool, wenn die in der 90. noch drei Buden reinknallen und das kommt dann einmal in, weiß ich nicht wie viele Jahren vor, aber im Basketball kann es einfach täglich passieren. Jeden Spieltag kann da irgendwie noch so eine Wendung kommen und du kannst halt von Zero to Hero werden, ne? Also und ich habe es persönlich ja jetzt schon erzählt, wie es war und das war auch der emotionalste Moment und das ist einfach das Geile am Basketball. Jeder kann irgendwie Basketballer sein und was draus machen. Man muss halt echt kontinuierlich dranbleiben und wissen, was man für ein Ziel hat und da stehen einem alle Türen offen.
Cool. Ja, vielen Dank, Kulle.
Ja, gerne, Marco.
Bleib schön gesund, alles Gute.
Für ja, danke. Bis du bald. Auch. Ciao. Bis dann, ciao.